Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: besondere Anforderungen und Haftungsrisiken für Aufsichtsräte im Krisenfall. Gerade in der Krise eines Unternehmens gibt es für Aufsichtsräte zahlreiche Haftungsrisiken, wenn sie ihren Überwachungspflichten nicht oder nur unzureichend nachkommen. Insolvenzverwalter nehmen Aufsichtsräte häufig in Anspruch, um Geld für die Gläubiger zu sichern. Der Fall Wirecard hat dies einmal mehr bestätigt, auch wenn vor dem Landgericht München nur die Klage des Insolvenzverwalters gegen drei ehemalige Vorstände erfolgreich war. Der ebenfalls beklagte ehemalige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende wurde hingegen nicht verurteilt. Angesichts steigender Insolvenzzahlen und einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs sollten Aufsichtsräte jedoch genau wissen, auf welche Punkte sie achten sollten und wie sie sich schützen können. Dazu habe ich einige Fragen an Thomas Dömmecke, Rechtsanwalt bei Schulze und Braun. Er ist Experte für Sanierungsberatung, Gesellschaftsrecht und für die Abwehr von krisen- und insolvenzspezifischen Haftungssachverhalten. Zum heutigen Thema hat er für die März-Ausgabe von der Aufsichtsrat einen Fachbeitrag erstellt. Guten Tag, Herr Dömmecke. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
Schönen guten Tag. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Herr Dömmecke, wann liegt eine Pflichtverletzung durch einen Aufsichtsrat vor?
Dazu müssen wir zunächst einmal schauen, was konkret die Aufgabe des Aufsichtsrates ist. Neben einigen spezielleren Themen ist die zentrale Aufgabe des Aufsichtsrates, die Geschäftsführung, also bei einer Aktiengesellschaft den Vorstand, zu überwachen. Dies folgt aus § 111 Absatz 1 Aktiengesetz. Die Prüfungspflicht des Aufsichtsrates bezieht sich auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit. Sie erschöpft sich nicht darin, dass der Vorstand in formeller Hinsicht seinen Pflichten nachkommt, beispielsweise die vorgesehenen Berichte erstattet, sondern auch, ob die von ihm vorgesehenen Maßnahmen mit Gesetz und Satzung vereinbar und in wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhaft für die Gesellschaft sind. Der Aufsichtsrat muss daher Vorlagen des Vorstandes, gegebenenfalls auch unter Einschaltung von Sachverständigen, daraufhin prüfen bzw. plausibilisieren und gegebenenfalls eigenständige Risikoanalysen vornehmen oder beauftragen. Die Überwachungstätigkeit beschränkt sich dabei nicht lediglich auf eine nachträgliche Kontrolle, sondern betrifft auch Entscheidungen der Geschäftsführung, die sich erst in der Zukunft auswirken. Hier soll der Aufsichtsrat beratend und überwachend zur Seite stehen. Üblicherweise geschieht das dadurch, dass der Aufsichtsrat oder bereits die Satzung der Gesellschaft festlegen, dass bestimmte Geschäfte nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates vorgenommen werden dürfen. Das sind typischerweise solche Geschäfte, die mit einem besonderen Risiko verbunden sind, ein besonders großes Volumen haben oder deutlich vom Kerngeschäft des Unternehmens abweichen. Bei solchen Geschäften muss also der Vorstand vorher einen zustimmenden Beschluss des Aufsichtsrates herbeiführen. Tut er dies nicht, ist das Geschäft dadurch zwar in der Regel nicht unwirksam, der Vorstand haftet dann allerdings für eventuelle Nachteile, die dem Unternehmen entstehen. Außerdem kann so ein Verstoß gegen ein Zustimmungserfordernis auch zur fristlosen Kündigung und Abberufung des Vorstands führen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass der Aufsichtsrat die Geschäftsführung nicht selbst übernehmen darf und dem Vorstand auch keine Weisungen erteilen kann. Er kann also nicht sagen, wie der Vorstand seine Arbeit zu machen hat, sondern lediglich über die Zustimmungserfordernisse einzelnen Maßnahmen widersprechen. Kommt der Aufsichtsrat diesen Pflichten nicht nach, handelt er pflichtwidrig. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn er sich nicht angemessen über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert. Hierzu kann er Einblick in die sogenannten Bücher und Schriften der Gesellschaft, also insbesondere in die Buchhaltung und beispielsweise Verträge nehmen und weitere Informationen beim Vorstand anfordern. Tut er dies nicht in ausreichendem Maße, handelt er pflichtwidrig. Pflichtwidrig kann es auch sein, wenn der Aufsichtsrat gar keine zustimmungsbedürftigen Geschäfte definiert oder, obwohl er weiß, dass ein zustimmungsbedürftiges Geschäft geplant ist, keine Sitzung abhält, um hierüber zu entscheiden. In meiner Praxis hatte ich einmal einen Fall, bei dem Aufsichtsratsmitglieder von einem Insolvenzverwalter auf Schadensersatz verklagt worden sind. Der Insolvenzverwalter warf ihnen vor, dass sie zu einem besonders großen Projekt keinen Aufsichtsratsbeschluss gefasst haben, obwohl sie wussten, dass genau dieses Projekt die Gesellschaft in die Insolvenz stürzen könnte. Der Insolvenzverwalter argumentierte, hätte der Aufsichtsrat eine Sitzung abgehalten, hätte er die Zustimmung verweigern können und auch verweigern müssen. Die Geschäftsleitung hätte dann das Projekt nicht durchgeführt und das Projekt hätte nicht zur Insolvenz geführt.
Welche besonderen Anforderungen gelten denn für Aufsichtsräte in der Krise des beaufsichtigten Unternehmens?
Generell kann man sagen, dass sich die Überwachungsintensität des Aufsichtsrates an die Lage der Gesellschaft anpassen muss. Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft, muss auch die Überwachung durch den Aufsichtsrat intensiviert werden. Abhängig vom Stadium der Krise sprechen wir hier auch gern von einer unterstützenden Überwachung oder sogar von einer gestaltenden Überwachung. Ergeben sich aus der normalen Überwachungstätigkeit Anhaltspunkte dafür, dass in einzelnen Bereichen Probleme bestehen oder Risiken zunehmen, so kann dies Anlass für die unterstützende Überwachung sein. Das sieht dann so aus, dass der Aufsichtsrat zusätzliche Berichte anfordern kann oder zusätzliche Sitzungen abhält. Hier kann es auch sinnvoll sein, den Katalog der zustimmungsbedürftigen Geschäfte noch einmal nachzujustieren und gegebenenfalls weitere Zustimmungserfordernisse einzuführen. Verdichten sich die Krisenanzeichen, so kommt auch die gestaltende Überwachung in Betracht. Hier ist es Aufgabe des Aufsichtsrates, gemeinsam mit dem Vorstand und unter Einschaltung externer Sachverständiger die Lage zu analysieren und Maßnahmen zur Existenzsicherung zu erarbeiten. Gegebenenfalls kann es hier auch notwendig sein, dass der Aufsichtsrat Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandes neu verteilt oder auch personelle Veränderungen im Vorstand vornimmt. Dies kann zum Beispiel die Abberufung einzelner Vorstandsmitglieder, die der aktuellen Situation nicht gewachsen sind, umfassen, aber auch die Schaffung eines eigenen Vorstandspostens für die Restrukturierung des Unternehmens, also eines sogenannten CRO.
Und welche Haftungsrisiken drohen Aufsichtsräten in so einer Krise?
Haftungsrisiken drohen immer dann, wenn der Aufsichtsrat seinen Pflichten nicht nachkommt. Die Besonderheiten der Krise sind einerseits die zunehmenden Pflichten, andererseits aber auch die größere Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu einer Inanspruchnahme kommt. Denn gerade in einer Insolvenz des Unternehmens treten Pflichtverletzungen und die daraus entstandenen Schäden besonders deutlich zutage. Und dann ist da mit dem Insolvenzverwalter auch jemand, der den klaren gesetzlichen Auftrag hat, jedem Haftungsfall nachzugehen und Schadensersatzansprüche auch tatsächlich geltend zu machen. Ist die Gesellschaft erst einmal insolvenzantragspflichtig, ist auch der Aufsichtsrat dafür verantwortlich, dass Insolvenzantrag gestellt wird. Zwar kann und muss er das nur selber tun, wenn die Gesellschaft führungslos ist, also keinen Vorstand mehr hat. Merkt allerdings der Aufsichtsrat, dass der aktuelle Vorstand trotz Insolvenzreife keinen Insolvenzantrag stellen wird, muss er handeln und den Vorstand austauschen. Ansonsten macht sich auch der Aufsichtsrat haftbar und bei Führungslosigkeit sogar strafbar. Wie wichtig die rechtzeitige Insolvenzantragstellung auch für den Aufsichtsrat ist, zeigt sich besonders deutlich bei der Haftung für sogenannte verbotene Zahlungen nach Insolvenzreife. Nach § 15b der Insolvenzordnung sind nach Eintritt der Insolvenzreife grundsätzlich alle Zahlungen der Gesellschaft verboten. leistet die Gesellschaft dennoch weiter Zahlungen, ist zunächst einmal die Geschäftsleitung bei einer Aktiengesellschaft, also der Vorstand, gegenüber dem Insolvenzverwalter erstattungspflichtig. Je nach Größe der Gesellschaft können hier innerhalb sehr kurzer Zeit Millionenbeträge auflaufen. Greift der Aufsichtsrat allerdings nicht ein, obwohl er Kenntnis von der Insolvenzreife hat oder bei richtiger Überwachung haben müsste, kommt auch eine Haftung des Aufsichtsrats in Betracht. Und das nimmt sehr schnell existenzbedrohende Ausmaße an.
Welches Vorgehen kann Aufsichtsräte in dieser Situation vor Haftungsrisiken denn schützen?
Zunächst natürlich die Erfüllung der Pflichten. Hier ist es aber ganz wichtig, dass der Aufsichtsrat sein Handeln ordentlich dokumentiert. Dies gilt nicht nur für Sitzungsprotokolle, sondern auch für die Anforderung von Informationen gegenüber dem Vorstand. Letzten Endes muss ein Aufsichtsrat, wenn es zum Prozess kommt, vor Gericht unter Umständen beweisen, dass er pflichtgemäß gehandelt hat. Kann er dann entsprechende Dokumente vorlegen, ist er fein raus. In einem meiner Fälle wurde einmal einem Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeworfen, er habe dem Vorstand unzulässigerweise eine Prämie auszahlen lassen. Über solche Prämien musste der gesamte Aufsichtsrat beschließen. Es fand sich aber kein Protokoll, das einen entsprechenden Beschluss enthielt. Und obwohl sämtliche Aufsichtsratsmitglieder ausgesagt haben, dass sie sich auf die Prämienzahlung geeinigt hatten, hat das Gericht gemeint, was nicht im Protokoll steht, das ist auch nicht passiert. Insoweit gilt also der alte Grundsatz, wer schreibt, der bleibt.
Welche Bedeutung hat die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu D&O-Versicherungen aus dem Dezember 24?
Wie bereits gesagt, können Haftungsfälle gerade im Zusammenhang mit einer Insolvenz des Unternehmens schnell auch für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats existenzbedrohend werden. D&O-Versicherungen sollen einerseits dieses Risiko für die Organmitglieder beherrschbar machen, andererseits aber auch der Gesellschaft bzw. dem Insolvenzverwalter überhaupt eine Möglichkeit einräumen, den möglicherweise verursachten Schaden zu liquidieren. Aus diesem Grund schließen viele Unternehmen D&O-Versicherungen zugunsten des Vorstands und des Aufsichtsrates ab. Viele Kandidaten wären gar nicht mehr bereit, ein derartiges Amt zu übernehmen, wenn ihnen keine D&O-Versicherung zugesagt wird. In der Entscheidung aus Dezember 2024 ging es originär um die Kündigungszeiträume bei einer D&O-Versicherung und die Frage, inwieweit der Versicherungsschutz auch im Insolvenzfall gilt. Kurz zusammengefasst und stark vereinfacht dargestellt, hat der BGH entschieden, dass bei einer D&O-Versicherung eine Klausel, diese D&O-Versicherung endet automatisch, wenn ein Insolvenzantrag gestellt wird, nicht wirksam ist und eine Mindestkündigungsfrist von einem Monat zum Ende der Versicherungsperiode jedenfalls einzuhalten ist. Das ist umso wichtiger, als bei den meisten D&O-Versicherungen das sogenannte Claims-Made-Prinzip gilt. Das bedeutet, anders als man das bei den anderen Versicherungen kennt, dass es weniger darauf ankommt, wann die Pflichtverletzung erfolgt ist, sondern darauf, wann das Organmitglied darauf in Anspruch genommen wird. Erst dann liegt ein Versicherungsfall vor. Und dieser Versicherungsfall muss in die versicherte Zeit fallen. Damit wird sofort deutlich, dass einen eine Versicherung, die automatisch mit Insolvenzeröffnung oder Insolvenzantrag endet, gar nicht vor Ansprüchen des Insolvenzverwalters schützen kann. Denn diese Ansprüche macht er ja erst nach Insolvenzeröffnung geltend. Dem hat der BGH nun einen Riegel vorgeschoben. Das Problem selbst aber bleibt, denn der BGH hat selbst die Möglichkeit, dass der Versicherer die Versicherung mit einer Frist von einem Monat kündigen kann, offen gehalten. Kündigt ein Versicherer aber mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Jahres, in dem das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, kann die Zeit sowohl für den Insolvenzverwalter als auch für die Organmitglieder schon sehr knapp werden. Wenn die Insolvenzeröffnung eventuell erst im Oktober war, müsste die Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwalter innerhalb von 2 Monaten erfolgen. In diesen ersten 2 Monaten des Insolvenzverfahrens hat der Insolvenzverwalter aber oftmals noch zahlreiche andere Baustellen, etwa die Fortführung oder den Verkauf des Unternehmens. Hier ist es also wichtig, dass der Versicherungsvertrag sogenannte Nachmeldefristen vorsieht, innerhalb derer auch nach Vertragsende noch Versicherungsfälle gemeldet werden können. Dabei sind auch die langen Verjährungsfristen für Haftungsansprüche zu berücksichtigen. Diese betragen teilweise 5 Jahre, im Fall einer Börsennotierung sogar 10 Jahre. Doch selbst die Regelverjährung von 3 Jahren zum Jahresende wird von Gerichten dann relativ großzügig gehandhabt, wenn ein Insolvenzverwalter Ansprüche geltend macht, denn diese Frist beginnt erst mit der Kenntnis des Insolvenzverwalters von dem Anspruch. Und hier gestehen die Gerichte eben dem Insolvenzverwalter durchaus im Einzelfall mehrere Jahre zu, bis er einen Haftungsfall überhaupt entdeckt und geltend macht. Wichtig ist daher sowohl für angehende als auch für bereits im Amt befindliche Vorstände und Aufsichtsräte, sich die Versicherungsbedingungen genau anzuschauen und sich gegebenenfalls sachkundige Hilfe zu holen, um nicht am Ende im Regen zu stehen.
Herr de Meckel, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Informationen und Einschätzungen.
Ich danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, den Link zu Herrn Dömmekes Beitrag in unserer Zeitschrift Der Aufsichtsrat haben wir wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.